Deutsche.
Die Gefangennahme von Staatschef Maduro.
Nachdem die USA Maduro nun gefangen genommen, andere sagen auch entführt haben.
Nach der Gefangennahme.
Nicolas Maduros unfreiwilliger Ausreise.
In die USA, ja, entführt oder verschleppt worden, so muss man das wohl nennen.
Ja, denn dann ist man raus. Jedenfalls und zum Beispiel bei der BBC. Viele RTL-Mitarbeiter sind neidisch, denn bei der BBC gibt es wenigstens einen richtigen Grund, wenn man rausfliegt. Den hier. Captured, gefangen, möge man bitte die US-Operation nennen, auch seized, ergreifen, sei akzeptabel, nicht jedoch, ja, ich sag das jetzt nicht, auch wir wollen unsere lukrativen Senderjobs behalten und künftig dieses Ding mit Maduro wie folgt ansprechen. Kidney, ping, easy, ein Bild sagt mehr als 1000 Morde und so viele tausend waren es ja wohl auch knapp gar nicht. Die Amerikaner haben eindrucksvoll vorgemacht, woran Putin schon vor 4 Jahren jämmerlich gescheitert ist. Militärisch brutal rein, paar Leute umbringen, dann den Chefschurken. Ja, genau.
Friedrich Köppersbusch in der aktuellen Ausgabe von Köppersbusch TV auf YouTube zum Kidnapping in Venezuela durch die USA. 1973 haben die USA noch einen Militärputsch gebraucht, um den legitimen Präsidenten zum Selbstmord zu drängen. Dazu nachher mehr im historischen Teil dieser ersten Ausgabe der Medienhölle. Ich bin nicht allein im alltäglichen Medienwahnsinn, aber dennoch einige Kilometer entfernt von Philipp Nitsche. Hallo Philipp, grüß dich.
Hallo Jörg, ja, die Medienhölle, die ist ja überall, die lauert auch überall. In dieser ersten Ausgabe, der ersten richtigen Ausgabe vom 10. Januar, da schalten wir zu einem Experten tief in den Westen, zum Christian Milling, und werden uns über Sendesicherheit aufklären lassen. Wir haben ja teilweise einen Blackout in Berlin gehabt. Wie ist das denn eigentlich mit Sendeanlagen in diesem Kontext? Ja.
Genau. Nicht betroffen, glaube ich, vom Blackout war der neu zu empfangene Sender, das neue Programm Byte FM. So neu ist es nicht, aber neu auf UKW in Berlin. Wir stellen den Gründer von Byte FM vor.
Und wir fischen uns nach dem historischen Rückblick einige Stimmen aus den Kommentarspalten von Social Media und auch unseren Hörermails heraus und gehen darauf ein.
Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Stromausfall mehrere Tage in Berlin. Eigentlich beschreibt das die Situation nicht zutreffend. Bei allem, was man bisher weiß, war das eher ein Sabotageakt, eine bewusst herbeigeführte Unterbrechung der Stromversorgung von Teilen Berlins. Die ja linksextremistisch eingestufte Vulkangruppe soll dahinter stecken, mit dem Slogan, den Herrschenden den Saft abdrehen. Ja, das kann sein, muss aber nicht, weil inzwischen auch eine Hypothese kursiert, dass hier die russische Regierung möglicherweise unter demselben Namen aktiv geworden sei. Wir wollen uns darum gar nicht kümmern, welche Wahrscheinlichkeit da zutrifft, sondern uns geht es um die kritische Infrastruktur Berlins beim Thema Rundfunk. Dazu begrüßen wir
Christian Milling. Hallo, danke für die Einladung.
Ja, vielleicht kannst du dich mal genauer vorstellen. Wer bist du und was machst du?
Ich habe Ende der 90er Jahre beim Privatradio in Nordrhein-Westfalen angefangen, auf redaktioneller und technischer Ebene, und mich in den letzten 30 Jahren so durch alle Gebiete des Radios durchgewühlt, Sender umgestellt von Sendesystemen auf moderne Systeme, mittlerweile auch eine eigene Firma. Wir bauen DAB Plus und UKW Senderstandorte, betreuen Privatradios, nicht kommerzielle Lokalradios, Bürgerfunksender und versuchen mit neuen Ideen und Innovationen das Radio fürs nächste Jahrzehnt fit zu machen.
Christian, du hast auf LinkedIn kritische Fragen gestellt. Die Fragen zu stellen heißt, sie vielleicht auch schon mal aus deiner Sicht zu beantworten. Haben wir überhaupt einen realen Überblick über die Krisenfestigkeit der einzelnen Sendestandorte in Deutschland? Also jetzt keine Werbebroschüre der Netzbetreiber, sondern faktisch nachvollziehbare Daten?
Ich befürchte, nein. Also ich unterscheide mal. Ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sofern er seine Netze, das betrifft ja hauptsächlich im Westen Deutschlands, selbst betreibt, hat einen Überblick darüber, was er tut. Und das funktioniert ja in der Regel auch alles bei Stromausfällen etc. pp. Das ganze Thema Privatfunk, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Ich glaube nicht, dass wir wissen, welcher Sendestandort funktioniert im Falle eines Blackouts, eines Terroranschlages. Ich glaube, wir haben auch nirgendwo niedergeschrieben und dargelegt, welche Standorte überhaupt gehärtet und in welcher Form sind. Also nachdem wir dann in Berlin gesehen haben, wie schnell dann auch mal Infrastruktur off-air gehen kann, sehe ich das für die Zukunft mit dem Wissensstand, den wir haben, ein bisschen kritisch.
Die Frage 2, die du auf LinkedIn gestellt hast, ist, wie kommt das Signal vom Studio zum jeweiligen Sender? Das ist ja quasi meine Eingangsfrage immer gewesen, vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Ne? Also wie sieht es hier, fragst du weiter, aus um die Funktionalität im Ernstfall? Wo liegen die Schwachstellen? Was ist deine Erkenntnis?
Also die Schwachstellen liegen daran, dass selbst wenn man das Studio härtet und sagt, wir haben dafür 72 Stunden Stromaggregat und den Senderstandort härten und haben dort auch Strom, dass dazwischen noch sehr, 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 sehr viel passieren kann, wo es halt nicht geht. Ihr kennt das vielleicht von eurer DSL, von eurem DSL-Anschluss zu Hause. Da habt ihr ein Modem stehen, aus dem Modem geht ein Kabel in eine Telefondose und dieses Kabel verlässt das Haus. Dann steht in der Nähe des Hauses meistens so ein grauer Kasten in der Straße. Dort sind D-Slams verbaut. Das sind quasi die Geräte, die die letzte Meile zwischen Haus und nachher der Telekommunikationszentrale verbinden. Und diese D-Slams brauchen auch Strom. Das heißt, wir können alles im Funkhaus oder an den Funktürmen härten, aber sobald in der Straße kein Strom ist und diese D-Slams nicht funktionieren, ist schon mal meine Verbindung zwischen Studio und Senderstandort gestört. Von den D-Slams geht es dann weiter, meistens zu irgendwelchen Vermittlungsstationen, Telefonvermittlungen, und wenn die auch keinen Strom haben, gleiches Problem. Das heißt, wir haben so viele Dinge zwischen Studio und Sender, wo es potenziell schief gehen kann, dass wir zwar sagen können, wir können uns hier hinstellen und sagen, mit meiner Firma wäre das nicht passiert, ich kann Strom am Funkhaus generieren, aber wissen wir, wie die Telefonzentralen um den Schäferberg mit Strom versorgt worden sind oder nicht? Können wir das einschätzen? Hat das mal jemand ausprobiert? Ich würde sagen, eher nein.
Zusatzfrage, also wenn man aus dem Studio rausgeht, dann ist man angewiesen auf die Post oder auf die Telekom oder auf wen auch immer. Aber ich habe gehört, beim RBB ist da schon auch möglicherweise die eine oder andere Leitung im Besitz des RBB.
Gibt unterschiedliche Technologien. Also was du angesprochen hast, nennt sich dann im Rundfunkdienstleisterkreis Vordienstleister. Das heißt, die Firmen bedienen sich einer Drittfirma. Das kann Versatel sein, das kann die Telekom sein, das kann Vodafone sein, whatever. Bei denen bestellt man dann von Punkt zu Punkt quasi eine Leitung und sagt, ich möchte hier von meinem Haus X zum Funkturm Y eine Verbindung haben, schalte mir das bitte und sorg für die Technik. Da haben meistens die Sendenetzbetreiber keine Aktien drin. Die Öffentlich-Rechtlichen können natürlich eigene und haben es zum Teil sicherlich auch eigene Glasfaserleitungen, Ringnetze, die gehärtet sind, zu den Senderstandorten nutzen. Richtfunk ist natürlich auch etwas, wo man sagt, okay, damit kann ich viele Punkte quasi überbrücken und bin ich überall auf Strom angewiesen. Also da muss man echt mal gucken, wie sind die einzelnen Standorte angebunden und wo liegen die kritischen Punkte, wo was schiefgehen kann.
Es gibt ja auch so etwas wie Ballempfang, habe ich mal gehört. Kann man auch damit arbeiten zur Not?
Bei UKW kann man unter Umständen damit arbeiten. Es wird immer schwieriger, je überfüllter das Sendernetz ist. Man muss also in einer sehr guten Qualität seinen Muttersender empfangen, also beispielsweise den Scholzplatz. Wenn man den irgendwo an einem anderen Standort ausstrahlen will, muss das in guter Qualität sein. Bei den Öffentlich-Rechtlichen und den alten Grundnetzsendern funktioniert das. Bei Frequenzen, die später dazugekommen sind, die irgendwo noch ins Raster reingequetscht worden sind, ist das teilweise schwierig.
Ballempfang sollte man vielleicht nochmal kurz erklären, ist so ein Technikersprech. Es ist so, als würde man sich einen Ball zuwerfen von Turm zu Turm und wie du es beschrieben hast, also mit gutem Empfang einfach aus der Luft abgegriffen und dann als Leitungsersatz wird das immer so getitelt weitergegeben. Und das ist natürlich energiesparender, als wenn man Leitungen quasi mit elektrischem Strom versorgen muss und auch dadurch ja stabiler, dass da schon mal ein Signal in der Luft ist. Wir gehen mal auf, oder wolltest du noch ergänzen?
Ja, ist aber auch anfällig. Also es ist im Prinzip nicht, sagen wir mal so, die sicherste Verbindung. Sie funktioniert, aber sie ist auch relativ einfach angreifbar, wenn an den Senderstandorten nicht entsprechende Vorkehrungen
getroffen worden. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere dran, dass in den 80er Jahren mal jemand einen Piratenfunk über SWR3 überlagert hat oder SWF3, wie es damals hieß, und das dann europaweit über Satellit abgestrahlt wurde, weil er entsprechend in der Nähe von Luxemburg da geschafft hat, sich in diesen Ballempfang reinzuhacken.
Christian, jetzt habe ich Tatsache auch noch schon eine unserer ersten Hörerfragen. Es gab jemanden, der hat uns angeschrieben und so Kurbelradios mir gezeigt, unter anderem nach einem mit DAB Plus Empfang gefragt. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der Versorgung über DAB Plus im Ernstfall aus? Gibt es da auch schon irgendwelche Überlegungen, das voranzuschreiten, oder beschränken wir uns dann erstmal auch in Zukunft im Krisenfall auf den Empfang über die Ultrakurzwelle?
DAB Plus ist im Vergleich zu UKW unheimlich komplex. Also, wenn man eine Katastrophe hat, kann man relativ schnell einen UKW-Sender aufbauen, im Zweifel ein Mikrofon anschließen und senden. Bei DAB Plus braucht es Encoding, es braucht Verteilernetzwerke, das Ganze muss noch GPS-synchronisiert sein, wie GPS täglich gerade auch im Raum der Ostsee angegriffen wird, sieht man. Es gibt Berechnungen hinter den Kulissen, wo man sagt, was ist, wenn DAB Plus nicht mehr GPS-synchronisiert ist? Wie zerfallen die Netze? Wie ist das Ganze dann überhaupt noch flächendeckend nutzbar? Was müsste man tun? Also ist schwierig. Man hat deutlich höhere Anforderungen, um sowas resilient hinzubekommen als bei UKW. Von daher finde ich es auch immer problematisch, das eine gegen das andere System ausstechen zu wollen, und sagen wir mal, die Schweizer haben ihren originären Notfallfunk auf UKW und DAB bildet es halt ja nicht so ab wie damals dieses separate UKW-Netz, was es in der Schweiz gibt, wo man Antennen hätte ausfahren können für den Fall, dass die originäre Infrastruktur zerstört worden wäre.
Vom RBB gab es zumindest 2022 die Ansage, um Dieseltreibstoff zu sparen, weil ja auch DAB Plus Sender Energie brauchen, schaltet man in einem wirklichen Krisenfall ab. Also DAB Plus wird abgestellt und die UKW-Versorgung wird auf zwei UKW-Programme beschränkt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das Inforadio und Antenne Brandenburg. Das ist sicherlich je nach Krisenfall modifizierbar und auffächerbar. Aber der Hintergrund ist tatsächlich du hast es vorhin erwähnt, Christian, die 72 Stunden Dieseltreibstoffreserve, die man hat, ohne dass man autark beliefert wird, wenn es dann wie in der Senatsreserve auch beschlossen, nicht nur Krankenhäuser Notstrom Dieseltreibstoff bekommen, sondern auch der RBB, dann kann man natürlich diese Zeit ausdehnen und dann vielleicht auch DAB Plus wieder einstellen, weil das Interessante ist, es gibt ja bei DAB Plus dieses Alarmsignal, was also vor Katastrophen warnt. Und es wäre doch absolut bescheuert, wenn man diesen Verbreitungsweg abschaltet und dann das Alarmsystem damit ja zusätzlich gar nicht mehr nutzbar ist.
Ich glaube, die Anzahl derer Empfänger, die es im Moment im Markt gibt, die dieses ASA-System unterstützen, tendiert wahrscheinlich gegen null, will ich nicht sagen, aber es wird noch nicht in der breiten Masse angekommen sein. Und auch gab es ja vor ASA schon EWS oder EWF als Durchsage- oder Weckmedium, und es hat auch in den 15 Jahren DAB Plus, die wir jetzt haben, sich nie wirklich durchgesetzt. Von daher, ja, in der Tat, blöd es abzuschalten, aber im Moment würde man eh nur eine Minderheit damit erreichen.
Christian, wir kommen nun zur Frage 3 aus deinem LinkedIn-Post. Machen wir seit 20 Jahren so, war immer gut. Ist das wirklich noch so der Fall opportun? Wie würdest du das sehen?
Also ich komme ja aus der Macherseite im Radio und habe in den letzten 25 Jahren viele Dinge gesehen. Und man sieht diese Lösungen, die es gibt nach 25 Jahren immer noch, wo ich mir denke, muss das so sein? Es gibt mittlerweile neue Technologien. Warum ist Deutschland da so extrem dahinter? hintendrein, dass sich nicht mal grundsätzliche Fragen gestellt werden. Macht das noch Sinn, ein Signal von A nach B so zu transportieren, wie wir es tun? Wie kriegen wir die Resilienz besser hin? Welche Alternativen gibt es? Also ich habe auch schon mal dieses Jahr an anderer Stelle gesagt, man muss einfach mal gnadenlos alte Zöpfe abschneiden und im Prinzip alles hinterfragen, sei es, wie wird Radio produziert? Muss man das noch in großen Funkhäusern machen oder gibt es da nicht schlankere Lösungen? Muss man das Audiosignal nach wie vor über irgendwelche leitungsgebundenen Standleitungen, die teuer Geld kosten, aber nicht redundant ausgelegt sind, übertragen? Kann man UKW und DAB Plus Sendebetrieb nicht so gestalten, dass man Euros spart und die dann besser ins Programm fließen? Und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns jetzt schon eigentlich seit mehreren Jahren. Das ist auch der Grund, warum es unsere Firma gibt, weil wir denken, Radio kann so viel und macht so viel, aber scheitert in Deutschland an alten Konzepten und an teuren Kosten, die man immer an der Backe hat, bevor man auch nur eine Sekunde Programm gesendet hat. Und da muss sich dringend was ändern. Und gerade diese Konzepte, die existieren, haben jetzt auch sicherlich beim Stromausfall dazu geführt. War immer Haushaltsstrom, ist halt so, Pech gehabt. Ja.
Kannst du uns das noch ein bisschen genauer erklären? Also was wäre zum Beispiel ein gutes Konzept, um Wege besser zu verbinden? Gibt es da ein Beispiel, sodass unsere Hörer da sich auch ein bisschen plastischer, praktischer was drunter vorstellen können?
Also im Moment ist es so, dass ein Audiosignal über eine Glasfaserleitung oder über eine Kupferleitung vom Funkhaus zum Funkturm kommt. Jetzt muss dann nur mal ein Bagger kommen, die Leitung ist gekappt. Und man ist erstmal auf Air. Die Havariesysteme, die ich in der Fläche sehe, sind nicht ausgereift. Also da hat man beispielsweise über das gleiche Kupferkabel dann die Ersatzleitung geschaltet. Heißt, in dem Fall, wo der Bagger kommt, ist nicht nur die Hauptsendeleitung weg, sondern auch gleich die Notleitung. Wir versuchen, und das erproben wir jetzt seit einem Jahr in der Eifel durch neue Technologien, wie kann man mehrere verschiedene drahtgebundene und drahtlose Technologien bündeln, also sei es DSL, sei es LTE, sei es 5G, sei es Starlink. In Klammer muss man es natürlich setzen, weil mit Herrn Musk ist ja auch nicht alles so einfach. Da hoffe ich mal, dass die Europäer mit ihrem System mal ein bisschen mehr aus dem Quark kommen. Also wie kann man unterschiedliche land- oder luftgebundene Technologien so verbinden, dass man eine resiliente, dauerhafte Verbindung auch im Krisenfall hinbekommt? Also ich vergleiche das so. Man kann natürlich wie bei einem Fahrstuhl 4 Kabel an die Kabine anschließen. Wenn jetzt eine wegbricht, hängt die Kabine schon schief. Wir hingegen gehen hin und versuchen, diese 4 Kabel zu bündeln. Das heißt, wenn dort drin einer reißt, eine Verbindung, haben wir aber immer noch aus 3 Seilen eine bestehende stabile Verbindung. Und es soll für den Hörer nicht merkbar sein, dass eine dieser Leitungen gerissen ist. Meistens ist es ja so, wenn eine Hauptleitung wegfliegt, dann ist erstmal Stille und händisch muss eingegriffen werden. Wir hatten das hier in NRW auch schon bei ein paar Privatradios, da war dann 6 Stunden Stille und dann hast du beim Sendenetzbetreiber angerufen, was ist denn mit unserer Ersatzleitung, und kriegst zu hören, ja, der Kollege, der weiß, wie man das umschaltet, hat aber heute nicht Dienst. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, das funktioniert nicht. Show must go on, wenn eine Panne passiert, der Hörer darf erstmal nichts davon merken und die Technik soll im Hintergrund dann möglichst viel Zeit gewinnen, um das Problem zu beheben, aber trotzdem der Sendebetrieb kann weitergehen.
Apropos Fahrstuhl, weil du das Beispiel gerade erwähntest und auch Funktürme, sind denn die Fahrstühle, das wäre deine Frage 4 aus deinem LinkedIn-Post, sind denn die tatsächlich im Stromausfall funktionsfähig?
Also ich habe Gott sei Dank noch nie festgesteckt in einem Fahrstuhl, aber ich kann es dir nicht sagen, ob diese Fahrstühle gesichert sind. Wenn sie nicht gesichert sind, also bei uns gilt jetzt in der Firma, es kann immer passieren mit dem Stromausfall. Wir fahren nie zu zweit mit dem Fahrstuhl in den Betriebsraum, sondern erst der eine, dann der andere. Weil stell dir vor, du bleibst irgendwo auf 80 Metern Höhe stecken, Strom ist weg, Handyempfang ist weg. Geht die Notfallklingel noch? Wahrscheinlich nicht, weil natürlich auch die Notfallklingel Strom braucht. Und du steckst da im Zweifel, ohne dass jemand weiß, dass du in diesem Funkturm bist, für 3, 4, 5 Tage fest. Schwierig. Auch das gehört in die Liste von Dingen, die man mal unbedingt klären müsste. Das Weitere ist, mittlerweile werden auch Funktürme nicht mehr mit einem klassischen Schlüssel abgeschlossen, sondern mit einem iLock-System. Das heißt, Smartphone ist eine App drauf. Die App ist registriert auf die Funktürme, in die ich gehen kann. Ich muss das dann an das Schloss halten. Aber funktioniert das noch, wenn meine Mobilfunkzelle weg ist oder der Strom weg ist? Komme ich dann überhaupt an meine Infrastruktur? Kann ich auch nichts zu sagen. Das sind alles Fragen, mit denen sich wohl die Standortbetreiber die nächsten Wochen dringend beschäftigen müssen, weil ich befürchte, das, was in Berlin passiert ist, war nicht das letzte Mal und die Einschläge kommen, glaube ich, näher.
Christian, du hast da eine gewisse Vorerfahrung und auch ein ganz tolles Projekt zu dieser Ahrtal-Flut auf die Beine gestellt. Wie entstand die Idee des Ahrtal-Radios? Und wie lange hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert, also dieses Krisenradius?
Der 15. Juli 2021 war die Nacht der Flut. Die Idee dazu ist, glaube ich, schon 2 oder 3 Tage später entstanden. Wir sind bei uns im Dorf relativ verschont geblieben, sind aber dann auch am nächsten Tag unterwegs gewesen, haben versucht, das Nachbardorf zu erreichen und das war schon nicht möglich, weil überall Autos übereinander standen, riesige Zerstörungen und wir auch überlegt haben, naja, was können wir tun mit unseren bescheidenen Möglichkeiten, den Menschen zu helfen, und dann haben wir halt die Krise im Ahrtal gesehen und auch das Versagen in Anführungszeichen der Medien, da Berichterstattung zu etablieren. Und wir wissen ja auch, so ein Thema kocht dann ein paar Wochen hoch und ist dann dauerpräsent in den Nachrichten und überall, und spätestens nach einem Monat ebbt das so ein bisschen ab. Und wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen ein bisschen Vorlauf, haben dann bis September ungefähr gebraucht, also 1,5 Monate, ein Team zusammenzustellen, Technik aufzubauen, die nötigen Lizenzen zu beantragen, haben gesagt, okay, dann möchten wir zumindest, wenn der erste Schock vorbei ist, die Leute für einen gewissen Zeitraum informieren, wo gibt's frisches Wasser, wo kann man Klamotten kaufen, wo gibt's was zu essen, welche Wege muss man beschreiten, um jetzt zum Beispiel von der Versicherung Geld zu bekommen, wo wird gerade aufgeräumt, welche Straße ist frei, über welche Brücke kann man wieder zu finden, also so als Service-Radio. Und das haben wir dann am 4. September 2021 gestartet, also 1,5 Monate für alles.
Aber das ist ja erstmal für jemanden, der jetzt uns so zuhört und denkt, man kann ja jederzeit einen Radiosender aufmachen, sicherlich überraschend. Da braucht es doch einen administrativen Vorlauf. Ihr braucht eine Frequenz, die nicht besetzt ist. Dann muss irgendjemand sein grünes Licht geben, dass ihr das auch aufschalten könnt. Sonst wäre es ja ein Piratenfunk. Wie war das damals?
Ich habe relativ schnell mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und der Bundesnetzagentur Kontakt aufgenommen und eigentlich nur auf offene Ohren gestoßen, haben gefragt, ja, traut ihr euch das zu? Klar, sonst würden wir es nicht anfangen. Und die Medienanstalt hat das dann im Umlaufverfahren wirklich innerhalb, glaube ich, von einer Woche nach Lizenzantrag lizenziert. Ein bisschen länger hat es bei der Bundesnetzagentur gedauert, weil da einfach internationale Richtlinien gelten, dass benachbarte Staaten informiert werden, dass auch im Inland Sendebetreiber, die auf der gleichen Frequenz oder einer Nachbarfrequenz funken, gefragt werden, könnte das potenzielle Störungen geben. Wir sind da mit einem Frequenzvorschlag um die Ecke gekommen und der ist dann auch relativ schnell durchgerutscht und Daumen hoch von allen Seiten. Und so konnte man dann relativ schnell Studio und Sender improvisiert aufbauen.
Wie darf ich mir das noch praktisch ein bisschen tiefer vorstellen? Das war doch irgendwie ein Nebenzimmer in einer Kirche, wenn ich mich recht erinnere, oder liege ich da jetzt falsch? Dann so mit der Technik und einer Leitung.
Genau, wir mussten so ein bisschen wie in den 70ern und 80ern arbeiten. Also von daher ist es vielleicht auch nicht ganz schlecht, dass manche Konzepte sich nicht geändert haben und man so ein bisschen noch weiß, wie es früher analog ging. Wir haben natürlich gesagt, aus technischen Gründen können wir kein Lokalradio machen, was irgendwo abseits des Sendegebietes da ist. Man muss vor Ort sein, auch für die Menschen ansprechbar. Und wir hatten auch, es gab ja keinen Handyempfang über Wochen, DSL und Internetverbindungen funktionierten nicht. Also wir mussten irgendwas vor Ort aufbauen, haben dann versucht, natürlich eine Räumlichkeit zu finden, wo wir hin können, in einem Gebiet, was jetzt nicht komplett zerstört ist, wo zumindest noch Strom da ist. Und dann kam halt die Pfarrei uns entgegen in Heppingen, hat gesagt, wir hätten hier, ich weiß nicht, 9 Quadratmeter oder was waren es, kleiner Raum, wo ja, sich die Leute für die Messe umgezogen haben oder vielleicht mal Sachen besprochen worden sind, Schreibtisch drin stand, da haben wir ein bisschen Technik reingesetzt und dann zum Funkturm, der ein bisschen oberhalb der Stadt an der Kapelle stand, eine analoge Richtfunkverbindung mit einem alten Reportagesender aus einem NDR-Ü-Wagen aufgebaut und dann klassisch, ja, wie in den 80er Jahren, Sendezuführung gemacht.
Wie darf ich mir das vorstellen? War das ein Gegenstand aus der eigenen Sammlung? Ein Sender von einem NDR-Ü-Wagen?
Manche Dinge, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk loswerden will, wird über Verwerter quasi verkauft. Und irgendwann habe ich bei eBay, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube 2017 oder 18 wurden von diesen Reportagesendern welche verkauft. Ich bin dann nach Hamburg gefahren und habe dann 3, 4 von den Dingern eingeladen. Meine Frau hat, als ich zurückkam, gesagt, bist du verrückt, was willst du denn mit dem alten Kram? Und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, irgendwann kommt der Tag, wo du es brauchst. Der kam dann, 3 Jahre später, genau. Ansonsten haben wir alles, was wir in der Firma noch an Geräten hatten und haben, zusammengestellt. Gebrauchtes DAD-Mischpult, alte Mikros aus den 70ern und 80ern, aus Privatsammlungen, die wir teilweise selbst hatten. Und dann ein bisschen was zusammengebaut, um Radio machen zu können.
Wie sagt der Handwerker so schön, haben ist besser als brauchen. Wir kommen schon sozusagen zur letzten Frage. Ihr sendet ja auch ein- oder zweimal im Jahr aus einem Bunker, einem ehemaligen Bunker, der vom WDR vorgehalten wurde. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr in der Tiefe darauf eingehen, da wollen wir dich vielleicht nochmal dazuschalten oder wir kommen selber mal persönlich rum. Das ist ja wie eine Zeitkapsel und jetzt auch die Frage zu dieser Zeitkapsel, die ihr ja wieder habt, lebendig werden lassen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Studios im Havariefall? Also auch wirklich Havariestudios, die ich unterirdisch vorhalte, irgendwie, falls mal irgendwo eine Bombe reingeht in ein Funkhaus, dann nutzen kann. Könnte man zum Beispiel dieses Studio wieder im Havariefall nutzen für den WDR? Hat der WDR da noch irgendwelche Aktien dran? Wie ist denn das?
Nee, das Gebäude, also der Bunker und die ganze Liegenschaft ist mittlerweile in privatem Besitz. Es ist auch alles nach außen mehr oder minder gekappt worden. Also es gibt keine Leitungen mehr zum WDR oder zu irgendwelchen Funktürmen. Das endet wirklich an der Bunkermauer. Heißt, für unsere Eifeler Radiotage müssen wir da auch immer individuell eine Sonderlösung stricken, dass wir das Signal da rausbekommen. Möglicherweise hat der Öffentlich-Rechtliche noch irgendwelche Ausweichstudios. Das ist natürlich uns normalen Menschen nicht bekannt. Ich weiß aber, dass der Privatfunk, gerade auch der Lokalfunk in Deutschland und die Gemeinde und Städten auch versuchen, Dinge zu etablieren, um einen Sendebetrieb aufrechterhalten zu können im Angriffsfall oder wenn durch eine größere Havarie ein Studio nicht mehr zur Verfügung steht. Also wir haben da viel in NRW mit den Gemeinden gemacht, dass man irgendwelche Feuerwehrautos mit ausziehbarem Antennenmast auf 30 Metern mit eigenen Sendeanlagen ausrüstet. Dass wenn man sagen kann, okay, der Funkturm in Stadt Y steht jetzt nicht mehr zur Verfügung, man fährt an einen exponierten Ort in der Stadt, vielleicht auf einer Anhöhe und sendet dort dann auf der Frequenz des Lokalradios in Zusammenarbeit mit dem Lokalradio dann ein Notprogramm aus, um die Bevölkerung weiter informieren zu können.
Christian, alles nützt ja nichts. Ich sagte ja, die eigentliche Strecke ist vom Mund zum Ohr. Wenn das Ohr das ausgestrahlte Signal in einem technischen Gerät nicht wieder in analoge Schallwellen umwandelt, hast du einen Tipp für einen krisenfesten Radioapparat, nenne ich das mal.
Der wird im Moment UKW draufstehen haben. Es gibt verschiedene Radios, solarbetriebene, Kurbelradios, aber auch Radios und man die mit Batterie laufen und wenn man so einen Satz von 12 Batterien hat, kommt man schon ein paar Tage und Wochen rum. Also kleines, kompaktes Radio, muss ja nicht Stereo, HiFi sein, einfach ein halbwegs vernünftiges Empfangsteil, gibt es sicherlich irgendwie so ab 10, 20 Euro aufwärts und damit ist man da eigentlich schon dabei. Also wir haben es ja auch beim Ahrtal gesehen, dort lief dann auch alles über Mund-zu-Mund-Propaganda, weil wir konnten unser Programm natürlich nicht in Social Media bekannt machen, weil Social Media war gerade nicht in Ermangelung von Internet. Und dann hingen wir halt auf Plakaten in der Stadt, hier Ahrtal Radio 107,9 und wir haben dann nachher auch in Zusammenarbeit mit einem Geräteverkäufer oder einem Hersteller ein paar Radios verschenkt an Leute, die wirklich alles verloren haben. Batterieset dabei, konnten sie bei uns im Studio abholen oder wir haben es verlost und vorbeigefahren. Und hat funktioniert.
Also die Kurbelradios, muss man dazu sagen, haben einen eingebauten Akku. Der wird mit der Kurbel im Krisenfall aufgeladen, indem man tatsächlich so wie so ein Fahrraddynamo immer den in Bewegung hält. Am besten vor der Krise aufladen, diesen Akku, dann ist der sozusagen voll. Ich stelle mein Radioapparat immer auf die Südseite. Am Fenster kriegt die immer Licht, die Solarfläche. Das ist ja eigentlich nur eine ganz kleine. Die reicht jetzt nicht, um ein Radio innerhalb eines Wintertages zum Beispiel aufzuladen. Aber es verhindert die Selbstentladung des Akkus. Und dann ist zusätzlich noch ein Batterieset drin, um auch, eine Taschenlampe zusätzlich, die da eingebaut ist, zum Leuchten zu bringen und so weiter. Also das hat jetzt mehrfach in Berlin schon geklappt. Also wenn ich richtig das erinnere, innerhalb weniger Jahre ist das jetzt der dritte Stromausfall. Ja. Und nicht nur Kerzen bereithalten, damit kann man kein Radio betreiben, sondern auch immer die Batterien, das Depot an Batterien erneuern, weil die werden auch irgendwie nach 6 Monaten nicht mehr so voll sein wie am Anfang. Vielen Dank, Christian Milling von der Milling Broadcast Services GmbH, für diesen Einblick in die Kriseninfrastruktur Rundfunk. Und wir hoffen natürlich alle, dass das jetzt ganz schnell nachgeholt wird, was du an Schwachstellen nochmal für uns jetzt hier zusammengefasst hast. Ich denke, da sind genügend Experten, die jetzt unseren Podcast nicht benötigen. Aber wer jemanden kennt, der, ich sag mal, noch ein bisschen sorglos ist in dieser Beziehung, gern weiterreichen. Dir erstmal vielen Dank für diese Informationen.
Danke euch.
Ja, vielen Dank nochmal.
Roast of Radio. Byte FM. Es ist 20 Uhr.
Planet Groove, die erste Ausgabe mit Johannes Petzold. Ich freue mich wie Bolle, jetzt dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dabei zu sein beim eigentlichen Chef von Byte FM, vom Gründer. Herzlich willkommen in der Leitung, Ruben Jonas Schnell. Ein ungewöhnlicher Name, ganz schnell ausgesprochen. Wer bist du eigentlich genau? So eine Art Visitenkarte von dir?
Ich bin Gründer von Byte FM, bin Hörfunkjournalist, wollte mein Leben lang nie was anderes machen als Musikradio und habe das lange für öffentlich-rechtliche Sender getan, Musiksendungen moderiert und habe 2008 mit ein paar Gleichgesinnten Byte FM gegründet.
Bei diesem Sender, wir haben es gerade gehört, mit Johannes Petzold von Radio 1, nicht mehr bei Radio 1 seiend, aus Altersgründen, finden sich noch mehr, Christine Heise zum Beispiel, aber ich kann mich dunkel erinnern, dass auch seinerzeit Olaf Leitner zu euch wechselte. Seid ihr sowas wie das Sammelbecken für Senioren geworden?
Hoffentlich nicht. Aber wenn es gute Senioren sind, dann freuen wir uns, wenn sie bei uns Programm machen, wie in dem Fall Johannes Petzold. Christine Heise ja noch nicht, die will im März.
Im März.
Da freuen wir uns total drauf. Die sind gut, die sind frisch, die sind fit. Das ist musikalisch relevant, was die machen, deswegen finden sie zu uns. Aber unser Programm wird nicht nur von alten Menschen gemacht und auch nicht nur von Leuten, die gebürtig in Hannover, glaube ich, Christine, und Nürnberg oder Hannover bin ich ja auch, sind, sondern von ein bisschen bunter.
Die Frequenz, also ihr habt ja jetzt in Berlin die Frequenz 88.4 übernommen. Die war früher von den freien Radios besetzt, also Kollaboradio und ich glaube THF-Radio und wie die alle heißen. Wie kam es dazu und warum musste das jetzt auch sein? Was ist ja eine recht schwache Frequenz.
Du, die ist gar nicht so schwach technisch, aber die Sende, also wir haben in Hamburg senden wir mit zwei Frequenzen, die sind technisch schwächer, aber vom hohen Fernsehturm aus und das sorgt dafür, dass es in der Tat in der Durchdringung nicht ganz so ideal ist. Die andere Frage, warum senden wir auf 88.4? Wir haben auch tatsächlich ein paar Mails bekommen von Leuten, die mit 88.4 verbandelt sind oder das viel hören und sagen, ey, warum habt ihr unsere Buddies da vertrieben? Das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns beworben bei der Medienanstalt auf frei werdende Frequenzen, die wurden ausgeschrieben. Ich glaube, 6 Frequenzen wurden ausgeschrieben vor einem guten Jahr. Und wir haben uns auf drei Frequenzen beworben, quasi alternativ anbietend. 91.0 war die erste Wahl für uns, die zweite Wahl war die 88.4 und das dritte weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und die Medienanstalt hat dann entschieden, welcher Sender überhaupt mit seiner Bewerbung durchkommt und dann welche Frequenz er bekommt. Und so haben wir die 88.4 bekommen. Wir haben natürlich für freie Radios eine Grundsympathie. Ich bin selbst bei so einem freien Radio, da habe ich mal angefangen in Freiburg beim Studium Radio Dreieckland. Das sind meine Radiowurzeln. Und ich für mich war es enorm wichtig. Ich glaube auch für eine Stadt, Medienlandschaft ist so ein freies Radio total wichtig. Insofern volles Verständnis auch für die Enttäuschung. Aber wir können nichts dafür und ich glaube, dass wir auf anderem Wege die Berliner Radiolandschaft bereichern.
Aber ihr seid schon auch weltweit zu empfangen über einen Internetstream. UKW scheint für euch wichtig zu sein. Vielleicht aber, bevor wir da ins Detail eingehen, was euch überhaupt wichtig ist, wie ist denn Byte FM überhaupt gegründet worden? Das ist ja... Also ein Radio zu gründen wollte ich auch schon mal. Auch bei der MABB hatten wir nur 4 Millionen D-Mark damals. Das reichte nicht, um eine Lizenz zu beantragen. Also damals reichte das nicht. Und dann haben wir das Projekt wieder eingestellt. Also du hattest den Impuls oder wer war das?
Ja, ja. Wie gesagt, ich habe angefangen als freier Radiomann, Radio Dreieckland, so mit offenen Kanal mäßig und habe dann lange für öffentlich-rechtliche Sender gearbeitet, für den Hessischen Rundfunk, auch für RBB mal Beiträge gemacht und beim NDR meine Sendung gehabt und dachte, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir unsere Sendungen irgendwie recyceln, gar nicht die öffentlich-rechtlichen, sondern die Sendungen, die vielleicht auch für offene Kanäle oder für freie Radios produziert werden und eine Plattform in die Welt setzen, auf der die guten Sendungen, es gibt ja immer welche, die mit mehr oder weniger Ambitionen gemacht werden, die guten Sendungen nochmal ausgestrahlt werden. Das war die ursprüngliche Idee. Und dann habe ich mit meinen Bekannten in der Radiowelt Deutschlands, so auch durch meine berufliche Vita, kannte ich Leute beim Hessischen Rundfunk, bei WDR und so weiter, von der Idee erzählt und die haben gesagt, nee, recyceln und so auf die Schnelle. Nee, wir wollen die richtige Sendung machen. Wir wollen, wenn du hier eine Plattform auf die Schiene setzt, dann wollen wir dabei sein mit tollen Inhalten und wollen für dich exklusiv produzieren. Und auf einmal wurde diese Idee viel größer und dann haben wir uns im Studio auch Gedanken machen müssen, weil Leute halt bei uns dann auch Sendungen machen wollten. Vorher habe ich gedacht, wir nehmen das Material, was anders produziert wurde und strahlen es neu aus. Brauchten wir ein Studio, schlagartig brauchten wir Geld von 4 Millionen D-Mark keine Rede. Wir hatten anfangs, glaube ich, 30.000 Euro pro Jahr von einem Sponsor, der dafür sorgte, dass wir Studiomiete bezahlen konnten und die Server bezahlen konnten und konnten selbst dann unentgeltlich alle ehrenamtlich tätig sein. Und dann war das Projekt geboren. Wie groß das geworden ist und auch wie schnell sich das eigentlich total positiv entwickelt hat, davon, das habe ich vielleicht mal so ein bisschen gehofft, aber nicht wirklich erwartet. Und davon waren wir selbst überwältigt. Offenbar ist es so, dass das, was wir da machen, einen Nerv trifft. Die Leute brauchen das. Ich fand so solche Musiksendungen, die bei uns primär im Fokus standen, auch als Radiohörer immer total wichtig. Ich habe Musikradio gesucht, in Hannover aufwachsen, konnte ich den WDR empfangen und DT64 auch empfangen als ganz junger Typ und habe überall nach den guten Sendungen gesucht. Und
aber auch FFN, ne? Also das war genau. Ein relativ gutes Privatradio-Musikkonzept.
Ja, ja, Ecki Stieg. Ja. Als Indie-Papst damals in Hannover, super Programm. Und einige Leute von uns haben auch bei FFN ihre ersten Radioerfahrungen gesammelt. Ja, frag ruhig gerne nochmal nach. Ich habe jetzt so lange monologisiert, das will ich gar nicht. Aber ich will natürlich deine Frage antworten.
Natürlich ist ja schon eine interessante Frage. Du hast es ein bisschen vorweggenommen, wie sich das denn jetzt finanziert. Ja. Mhm. Du sagtest, hast von einem Sponsor gesprochen, aber ihr habt auch ein Mitgliedsmodell. Wie schlüsselt sich das heute auf?
Ja, also es gab diesen einen Sponsor am Anfang, der.
Darf man den nennen?
Ich darf den nennen, klar, ich wollte es jetzt nicht einfach so. Panasonic, das war da, die hatten einen Marketingmann, der hatte so eine Musikvision und der kommt jetzt auch, freue ich mich demnächst, zu unserer Abrissparty, ist da lange raus aus dem Laden und schrieb mir vor ein paar Tagen, ach, mit Byte FM, das war offensichtlich eine seiner besten Entscheidungen, was mich wirklich freut. Also anyway, der hat uns so einen Grundbetrag gegeben für die ersten Jahre, damit konnten wir starten. Und meine Idee damals war, wenn es 10 solche Partner gibt, dann sind wir vielleicht irgendwann mal okay. Und unsere Leistung war, dass es ein wir waren ein reines Internetradio, dass es einen Player gab, den man sich runterladen konnte auf seinen Desktop und der war dann eben von Panasonic in dem Fall gebrandet. Und sonst waren die aber im Audioprogramm nicht zu hören. Und das war auch irgendwie klar, dass wir keine Werbespots im klassischen Sinne senden wollen. Aber das war schwierig. Wir hatten praktisch kein Geld und es wurde auch nicht wirklich mehr. Und dann hatte ein Freund von mir die Idee, doch einen Förderverein zu gründen, wo man sagt, Leute, wenn ihr BytefM gut findet, dann werdet Mitglied und gebt uns 50 Euro im Jahr. Inzwischen sind es 60. Und ich habe damals, das war 2009 etwa, gesagt, das klappt doch nie, denn wir zahlen ja alle schon GEZ. Und wenn dann jetzt so ein Sender daherkommt und sagt, komm, gebt uns doch ein bisschen was, dann sagen die Leute, verständlicherweise aus meiner Sicht damals, ich gebe doch schon. Aber das hat sich Gott sei Dank anders entwickelt. Und seit 2010 ist dieser Verein stetig gewachsen, hat jetzt knapp 11.000 Mitglieder. Und die sorgen dafür, dass wir immer noch weit entfernt sind von den 4 Millionen, von denen du eben sprachst, wenn ja 2 Millionen Euro, auch davon noch. Aber wir sind sendefähig und sind auch in der Lage, inzwischen mit festangestellten Mitarbeiterinnen zu arbeiten. Über diesen Verein als wesentliches Finanzierungsmodell hinaus, Freunde von BytefM heißt er, gibt es Kulturkooperationen, sage ich da mal zu. Da machen wir Sendungen für Kulturpartner, sagen wir mal für die Deichtorhallen in Hamburg oder für die CO Berlin oder fürs Humboldt-Forum in Berlin. Produzieren wir Sendungen und haben da die redaktionellen Freiheiten zu Themen, die wir gemeinsam abstimmen, wo wir also auch sagen, damit können wir uns identifizieren, das ist keine Werbung, die wir machen, sondern wir berichten über etwas, was wir inhaltlich gut finden und verantworten können und die freuen sich über die Promo und kriegen dann auch einen Podcast davon, möglicherweise, wenn sie den haben wollen. Das ist heute das Finanzierungsmodell. Immer noch keine Werbespots. Total wichtig.
Ist denn darüber hinaus noch irgendetwas an kommerziellen Elementen geplant?
Nee. Nee. Also euch kann ich es ja sagen. ich glaube, also Werbespots, das Thema ist für mich total wichtig. Ich fand immer Radio mit Werbung schwierig und fand, es beißt sich auch mit öffentlich-rechtlich. Das gibt's ja auch, öffentlich-rechtlich, Radio 1, ne, die senden ja Werbung. Ist auch okay, jeder wie der mag. Aber ich fand es für uns immer unpassend. Und das Radioprogramm muss frei bleiben davon. Was wir jetzt überlegen, wir ziehen gerade um in Hamburg in ein neues Studio. Da gibt es einen großen Studioraum, aus dem man toll auch Livebands machen könnte. So ein bisschen Tiny Desk ist das Beispiel, was uns auch immer entgegengebracht wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sowas vielleicht mit einem kommerziellen Partner macht, der in dem Bereich tätig ist und dann ist so ein Video gebrandet oder sowas. Das kann ich mir vorstellen, aber das Radioprogramm noch.
Und vielleicht auch so eine Querfinanzierung über Veranstaltungen, eigene Konzerte, die ja sowas vielleicht auch noch?
Ja, hätte ich nichts gegen. Wir haben das vor langer Zeit in Hamburg probiert. Und da habe ich gelernt, Veranstaltungen machen, das ist auch nicht so nebenbei. Das ist im Grunde ein dickes Brett. Ich glaube, wir haben inzwischen eine Größe, die das noch ganz anders rechtfertigen würde. Und es ist absolut ein Gedanke, dass man das macht. Das müsste man aber so ein bisschen... Also wir waren so klein, dass ich quasi alles mindestens mitmachen musste. Inzwischen wäre denkbar, dass man jemanden beschäftigt für so eine Kooperation. Wir machen Konzerte in Berlin und Hamburg zum Beispiel und versuchen damit auch wieder Geld zu verdienen. Ja, vorstellbar ist das.
Du hast gesagt, 60 Euro Mitgliedsbeitrag. Da ist die Frage naheliegend, wie viele Mitglieder habt ihr?
Entschuldige, knapp 11.000.
Und das ist dann quasi mit den sonstigen Einnahmen, die vielleicht durch solche Kooperationen reinkommen, dann tatsächlich die Möglichkeit, davon leben zu können. Ne? So habe ich das jetzt verstanden. Auf der anderen Seite, du hast es erwähnt, früher GEZ, also die Gebühreneinzugszentrale bei der Rundfunkgebühr, heute Rundfunkbeitrag, kommt ja on top bei diesen 60 Euro. Haben denn aus diesem Opfer, sage ich mal in Anführungszeichen, der Mitglieder, haben die auch das Recht, bei euch programmlich mitzusprechen?
Nee. Nein. Du meinst, für die Zahlenden kommt die GEZ?
Ja.
Ja, ja, klar, voll richtig. Also wir kriegen keine GEZ, natürlich.
Nee, das ist schon klar, das habe ich verstanden.
Ja, ja,
klar. Aber wenn jemand einen Mitgliedbeitrag zahlt von 60 Euro, hat der dann irgendwie Einfluss, saugt der die ab vielleicht sogar, dass er sie fragt, was sie sich wünschen, was ihr mal machen sollt im Programm? Gibt es da sozusagen einen Rückkanal?
Ja. Beziehungsweise ja, als Antwort auf den zweiten Teil der Frage. Die haben keinen direkten Einfluss. Also es ist nicht so, ich werde Mitglied und kann dann irgendwas bestimmen. Aber ich kann mich als Mitglied einbringen natürlich. Und es gibt einen Austausch. Es gibt einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung. Da kommen dann 20 Leute von den 11.000, obwohl alle eingeladen sind. Aber es gibt zum Beispiel für Mitglieder die Möglichkeit, unser Archiv zu nutzen. Also das ist das Angebot, was exklusiv ist für Mitglieder des Vereins. Sie können sämtliche Sendungen nachhören und sie können auch kommentieren auf unserer Webseite. Dann logge ich mich ein als Mitglied und sage, die Sendung von XY fand ich gerade gestern toll. Die Beatles mochte ich schon immer und überhaupt. Da gibt es dann einen regen Austausch zwischen den Hörenden und unserem Programm. Aber wir kriegen natürlich auch E-Mails von den Freunden und das ist oftmals sehr, sehr konstruktives, tolles, wichtiges Feedback für uns. Aber wir verpflichten uns nicht im Vorfeld zu sagen, Freunde entscheiden, wer hier sendet.
Mutter FM hatte mal eine Geschäftsidee am Anfang, dass man auch Musik kaufen konnte durch einen Klick. Man hört das im Radio, in dem Fall damals Mutter FM, und sagt sich, den möchte ich tatsächlich auch runterladen, kostenpflichtig. Das hat sich so ein bisschen mit den Streamingdiensten wahrscheinlich erledigt, aber ihr seid ja auch Pioniere im Entdecken von Musik. Ist das eine Möglichkeit, da vielleicht Deals einzugehen mit unabhängigen und kleinen Bands, die dann durch euch vielleicht da eine kleine Einnahmequelle kriegen und ihr dann noch ein bisschen Vermittlungsgebühr?
Also was wir machen übrigens, wenn du Fördermitglied wirst, kannst du dir einen Song wünschen fürs Programm. Das ist dann kostenlos. Und was wir aktuell machen, wir haben seit etwa 4 Wochen eine Crowdfunding-Kampagne, machen wir zum ersten Mal laufen bei einer Plattform, die könnte ich nennen, wenn ich dürfte, muss ich aber nicht, wo wir Leute bitten, uns zu unterstützen mit der Renovierung und der Neuausstattung unseres Studios. Und wir machen das zum ersten Mal über so eine Plattform und da muss man sich sogenannte Dankeschöns überlegen als Anbieter. Und dann können die Leute diese Dankeschöns anwählen oder nicht. Eins dieser Dankeschöns ist Songwunsch für 15 Euro. Und dann können Leute sagen, ja, spiel mal die Beatles und mit Love Me Do und das kostet dann 15 Euro. Das finde ich für diese Kampagne super. Verpflichtend fürs Programm fände ich es unglücklich, weil ich glaube, dass wir bei aller Bescheidenheit am besten selbst kuratieren. Und so sind die Leute, die unser Programm machen, auch ausgewählt. Die können das super. Es gibt natürlich vereinzelte Hörer oder auch viele vielleicht, aber die wirklich tolle Musiken vorschlagen. Aber das wäre kein Garant und man müsste da irgendeinen Filter einbauen. Unser Kontakt zu jungen Labels und neuen Bands ist natürlich total eng. Es gibt eine Sendung, die heißt Anschuss zum Beispiel, wo wir kleine Bands, die noch keinen Deal jetzt haben, Plattendeal vielleicht, die braucht man heutzutage sowieso nicht mehr, aber junge Bands am Anfang unterstützen und die kommen auf uns zu und sagen, hallo, wir sind sowieso aus Leipzig, spielt uns mal. Und wenn das gut ist, dann spielen wir es.
Ruben, was mich natürlich interessiert, Byte FM hat ja diesen alten Charakter, den man früher so von der ARD kannte. Wirklich handgemachtes Radio, ein Autorenradio. Und ich vermisse das immer mehr in den Breitengraden der ARD mit immer weniger Beständigkeit. Wie ist denn da dein Blick eigentlich auf diese Welt?
Ja, du, ich vermisse es auch. Und ich auf der anderen Seite, wenn das anderswo nicht weniger geworden wäre und immer weniger würde, gäbe es keinen Grund, Byte FM zu machen. Als wir gestartet haben, war ich noch Moderator beim NDR, habe da eine Nachtsendung gemacht mit Musik und habe die gerne gemacht, auch mit allen Freiheiten. Das ist meine Wiege, auch als Hörer, öffentlich-rechtliches Musikradio. Das war immer total toll. Es gibt's ja auch noch vereinzelt, aber es gibt's eben immer weniger.
Was ist der Grund dafür? Hast du den ausmachen können?
Also ich glaube, der Grund dafür ist, dass die Entscheider keinen Bezug haben zu diesem Inhalt und dass sie glauben, dass es irgendwie Quatsch, den Leute toll finden, die sich irgendwie mit Musik auskennen. Aber das hat mit der Welt nichts zu tun. Ich glaube, das ist tatsächlich so einfach der Grund, dass die Leute, die öffentlich-rechtlich was zu sagen haben, glauben, das ist eine Nischenthematik. Dabei beweist die BBC seit eh und je, dass das nicht so ist. Menschen hören Radio, wenn es gut gemacht ist. Menschen hören Musikradio, wenn es gut gemacht ist. Wir beweisen es auch. 11.000 Menschen, ich meine, wir sind ohne ein Marketingbudget, haben wir das auf die Beine gestellt und haben jedes Jahr 1.000 weitere, die uns unterstützen. Das ist ein Riesenmarkt. Und wenn öffentlich-rechtlich da richtig ticken würde, dann würden sie es weiterhin machen. Das ist nicht der Fall, deswegen machen wir es. Aber es ist unter uns gesagt, ein Trauerspiel. Ich finde es auch ein, ich finde, also Bildungsauftrag sowieso, aber ich finde es auch wirklich tragisch, wie man einem Land, einer Nation, den Menschen, den jungen Menschen nicht etwas Vernünftiges anbieten kann als öffentlich-rechtliches Organ.
Du hast ja selbst deine NDR Arbeit erwähnt, bis 2021, glaube ich, ne? Dann wurde der Rahmenvertrag nicht verlängert. Mit welcher Begründung? Du bist ja noch nicht so alt. Also das war ja bei mir die Begründung.
Ja, also ich bin dankbar übrigens für die vielen Jahre, die ich da machen konnte. Das war ewig. Der lief 25 Jahre, dieser Rahmenvertrag. Und das war viel, viel länger als üblich war. Beim NDR hatte man normalerweise zeitliche Begrenzungen, auch als jüngerer Autor. Und die Das war bei mir irgendwie kein Problem. Es wurde immer weiter verlängert und dann irgendwann nicht mehr. Das geschah zeitgleich mit der Entscheidung, die Sendung, für die ich tätig war, der Nachtclub, damals NDR Info, von NDR Info runterzunehmen und auf NDR Blue zu holen. Und NDR Blue ist die digitale Musikwelle, die mittlerweile auch noch nicht eingestellt ist, aber demnächst eingestellt wird.
Sie gehört zu den 17, die die ARD einstellen muss. Und da hat man sich gesagt, ehe wir jetzt hier vielleicht NDR 2 einstellen, nehmen wir lieber diese relativ unbekannte.
Ja, das finde ich übrigens, man fragt mich natürlich nicht, das fände ich viel sinnvoll wäre, nicht NDR 2 einzustellen, sondern Inhalte von NDR Blue auf NDR 2 zu übernehmen. Das wäre der sinnvolle Weg. Sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hoffe, ihr hört das Brüllen im Hintergrund nicht. Wenn ich das leiser drehen soll, dann sagt Bescheid.
Wir hören es? Sind das Katzen?
Nee, das ist meine Tochter.
Also okay. Ja. Nee, der Faden war, du wurdest beendigt. Aus welchen Gründen?
Warum der Rahmenvertrag dann beendet wurde, ne? Also das geschah zu dem Zeitpunkt, da musste der Sender sparen und hat mich dann mit noch ein paar anderen freigestellt. Das geschah allerdings zeitgleich mit unserem UKW-Start in Hamburg, 22. Also wir haben ab 22 senden wir in Hamburg auf UKW und mein Ende beim NDR kam zeitgleich. Und das war auch für mich und für BeidFM sinnvoll, weil ich hätte diesen Job mit Beid gar nicht weitermachen können mit der NDR-Tätigkeit zusammen.
War das die Begründung, dass man gesagt hat, du hast jetzt ein privatkommerzielles Angebot?
Nee, das fiel in dem Zusammenhang gar nicht. Nee, die Begründung war, wir müssen sparen und es gibt jetzt hier Veränderungen und du bist dann damit auch fällig.
Ruben, wir haben ja so einen Podcast, der heißt Medienhölle. Und daher die wichtige Abschlussfrage zu unserem Gespräch. Was ist deine persönliche Medienhölle gerade?
Ich habe keine Medienhölle. Ich liebe mein Medium. Und ich finde das, was wir mit Beid machen und gemacht haben, so ermutigend. Und dieses Feedback, was wir bekommen, ist so ermutigend, dass ich eigentlich eine große Hoffnung in Medien setze. In die großen Medien vielleicht nicht unbedingt. Und meine Medienhölle, um dann doch die Kurve zu kriegen, ist Social Media. Also wir benutzen das auch. Es ist ganz wichtig, ohne kann man heute nichts mehr machen. Aber die Macht dieser amerikanischen Unternehmen, unsere Gesellschaft zu formen, die ist absolut beängstigend und da müssen wir was gegen tun als Gesellschaft.
Ruben Jonas Schnell, der Geschäftsführer und auch der Redaktionsleiter von BeidFM, seit Anfang des Jahres über UKW auch in Berlin zu empfangen, mit einigen Stimmen von Radio 1, das Autoren-Musikradio einfach mal einschalten und vergleichen und dann auch möglicherweise im Konkurrenzdruck mit Radio 1 dann etwas Reibung, etwas Wärme, etwas Höllenwärme erzeugen. Wir entlassen dich jetzt aus unserer Medienhölle wieder in deine glückliche Byte-FM-Welt. Vielen Dank.
Ich danke auch. Tschüss, bis bald.
Das brennende Archiv.
Wie eingangs erwähnt, war die Taktik der USA 1973 beim Stürzen des chilenischen Präsidenten die Errichtung einer Militärdiktatur. Ich konnte darüber vor rund 4,5 Jahren mit dem damaligen DDR-Korrespondenten in Chile, Jürgen Scheich, sprechen. Aber das ist natürlich ein Audiointerview gewesen, deswegen bitte ich alle Videonutzer, jetzt das Kino im Kopf zu aktivieren. Santiago de Chile, 11. September 1973.
8 Uhr. Radio Magallanes.
Ich unterstreiche noch einmal meine Entschlossenheit, Widerstand zu leisten. Mit allen meinen Kräften. Und wenn es notwendig ist, auch mit meinem Leben, denen zu widerstehen, die die Gewalt walten lassen und nicht die Vernunft.
A los trabajadores le pido que no se dejen ultimar, pero al mismo tiempo que
Arbeiter, ich bitte euch, lasst euch nicht hinschlachten. Aber gleichzeitig bitte ich euch, verteidigt eure Würde. Wir wissen, dass die reaktionären Kräfte, die dem Imperialismus hörig sind.
Servicio Internacional?
Bitte Berlin.
Unmöglich, Senor. Im Augenblick können wir keine Gespräche vermitteln.
Es ist dringend, bitte, urgente.
Vielleicht versuchen Sie es später.
Ich brauche aber die Verbindung jetzt, bitte.
Tut mir leid, es ist einiges durcheinander.
Ich bitte Sie, versuchen Sie es, dringend.
Moment, Berlin, Sie?
Abteil von Allende über den Rundfunk gesprochen. Marinetruppen marschieren auf Santiago zu. Sie haben die Hauptstadt isoliert. Es gibt keine Telefonverbindungen mit der Provinz Valparaiso. Einige Truppen sind kaserniert. In wenigen Minuten, sagte Salvador Allende, werde ich mich mit den Oberbefehlshabern der Luftwaffe, der Armee und der Marine zusammensetzen. Inzwischen ist eine neue Nachricht gekommen. Das Oberkommando verlangt den Rücktritt von Salvador Allende. Allende widersetzt sich diesem Verlangen. Flugzeuge überfliegen die Moneda, den Regierungssitz. Allende sprach davon, dass sie vielleicht die Moneda beschießen werden. Eine groß angelegte Verschwörung der in- und ausländischen Reaktion gegen die Unidad Popular ist in diesem Augenblick ausgebrochen. Diese Versuche der Reaktion waren schon in den letzten Stunden immer deutlicher zu spüren. Die rechtsstehende Opposition hat die Möglichkeiten einer politischen Lösung verweigert. Inzwischen sagt...
Hier brach die Verbindung ab.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Feature Am Nachmittag bebte die Erde von Jürgen Scheich. 48 Jahre später, wie erwähnt, konnte ich mich mit Jürgen Scheich zu einem Interview verabreden, denn es gibt eine interessante mediale Geschichte dazu zu erzählen. Natürlich geht in solch einer Zeit, 48 Jahre, das Leben an einem nicht spurlos vorbei, auch die Stimme verändert sich. Deswegen war ich wirklich sehr erfreut, als er diesem Interview zustimmte. Jürgen Scheich ist bis heute ein Profi geblieben.
Naja, ich hatte damals von meinem Büro in Santiago eine direkte Leitung zur Telekommunikationszentrale. Das war nicht so einfach, aber ich kannte den Chef der Telekommunikation, der stellte diese Verbindung her. Ich hörte gleichzeitig die Reden von Allende und gab dann meinen Bericht durch.
Das war ja damals das Radio, ich sag mal, das Massenkommunikationsmittel Nummer 1 in Chile. Ne? Allende hat doch bewusst das Radio gewählt für seine Ansprache.
Das hat er gemacht. Er rief den Sender der Kommunisten Radio Magallanes an und bat den dortigen Redakteur, den Sender Bescheid zu sagen, dass er, der Präsident Chiles, jetzt sprechen wird. Man merkte in der Rede die Erregung Allendes an. Und all das ist ein Zeitdokument von unschätzbarem Wert.
Ich werde nicht zurücktreten. In eine Periode historischen Übergangs gestellt, werde ich die Treue des Volkes mit meinem Leben entgelten. Und ich sage Ihnen, ich habe die Gewissheit, dass die Saat, die wir in das würdige Bewusstsein Tausender und Abertausender Chilenen gepflanzt haben, nicht herausgerissen werden kann. Sie haben die Gewalt. Sie können uns unterjochen. Aber die sozialen Prozesse kann man weder durch Verbrechen noch durch Gewalt aufhalten. Die Geschichte ist unser. Sie wird von den Völkern geschrieben. Werktätige meines Vaterlandes. Ich glaube an Chile und seine Zukunft. Andere nach mir werden auch diese bitteren und dunklen Augenblicke überwinden, in denen der Verrat versucht, sich durchzusetzen. Sie sollen wissen, dass eher früher als später wahre Menschen auf breiten Straßen marschieren werden, um eine bessere Gesellschaft aufzubauen.
Die Rede klingt sehr wohl überlegt. Da werden auch Begriffe benutzt, die im Nachhinein sehr poetisch wirken, dass man sich gar nicht vorstellen mag, dass das in dem Augenblick entstanden ist. Also diese Rede gab es schriftlich schon vorher.
Das weiß ich nicht. Aber Allende war, wenn man seine Reden verfolgt, immer auch ein Mann, der poetisch redete. Er war ja mit Pablo Neruda, dem Nobelpreisträger für Literatur, sehr eng befreundet und hat ja damals auch dafür gesorgt, dass er Botschafter in Paris wird, Neruda. Also Allende wusste auch, was die Stunde geschlagen hatte.
Und jetzt kam es zu dieser besonderen Situation, wo jetzt die DDR informiert werden musste, also das Funkhaus in Berlin in der Nalepastraße, und die Verbindung erstmal nicht klappen sollte, weil die Dame im Fernamt, so haben wir es in dem Feature gehört, sagte, es gäbe Probleme und man könne es nicht garantieren. Aber dann klappte es ja doch.
Wir haben dann etwas Nachdruck gemacht und es kam im Funkhaus in Berlin alles so an, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber die Obrigkeit, die konnte es nicht fassen. Es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Das Vertrauen in den Korrespondenten war nicht so gewaltig, dass man ihm das alles überlassen hätte.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Da ruft jemand an, der Reporter des DDR-Rundfunks in Santiago de Chile stationiert und sagt, hier ist ein Putsch und die Heimatredaktion glaubt einem nicht?
Das war ein großer Schock auch für die Kollegen. Wir hatten ein, heute würde man sagen, Scope gelandet und waren eine Viertelstunde, bevor die Agentur kam, mit diesem Bericht zur Stelle. Der damalige Chef des Rundfunks hat das nicht senden wollen. Und später, als sich das alles bewahrheitet, es wurde 3 bis 4 Tage später in irgendwelchen Sendungen mit verarbeitet. Es war im Grunde genommen ein Skandal.
Das hat man ja manchmal heute noch in Beschreibung von Korrespondenten, dass die sagen, die Agenturen haben das noch gar nicht gemeldet. Das kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Es könnte ja auch ein Kompliment sein an die Nachrichtenagenturen, dass die Glaubwürdigkeit so hoch eingeschätzt wird. Aber dass man einem Korrespondenten, der so eine lebendige und auch erregende und auch mit tragischen Komponenten versehene Botschaft schickt, dass man dem unterstellt, das wäre eine Fehleinschätzung, das kann doch gar nicht sein eigentlich.
Ja, also das Argument des Rundfunkchefs war, weil man das nicht sendet, meine Stimme war zu erregt. Und das war natürlich der größte Blödsinn. Wenn man hört, wie wir wohnten in nicht weit entfernt von dem Privatsitz Allendes, wie die Flugzeuge im Tiefflug dorthin flogen und ihre Raketen einschossen, dann konnte man nicht ruhig bleiben. Dann wusste man, die Erde bebt.
Wann habe ich die Raketeneinschläge in der Thomas-Moro-Straße, wo Allendes Haus steht, zum ersten Mal gehört? Wann stieg die Rauchsäule über der Innenstadt, über der Moneda auf? Wann sprach ich zum letzten Mal mit Ricardo? Er hatte das Rundfunkgebäude als einer der letzten verlassen, um vor den Putschisten zu flüchten. Jetzt ist er bei Freunden untergetaucht. Dass ich seine Telefonnummer habe, stimmt mich ruhiger. Das Villenviertel. Soldaten sind gegenüber aufgezogen. Alles dringt zum Fenster. Wir erfahren, die Junta hat die Ausgangssperre verkünden lassen. Keiner darf auf die Straße. Immer noch blinken die Ampeln an der Avenida Apoquindo El Golf ihre Rot-, Gelb- und Grünsignale. Grotesk. Niemand, kein Armeewagen, richtet sich danach. Ihnen gehört die Straße. Wir warten, horchen auf die Geräusche der Stadt und der Umgebung. Schüsse. Da ein Knirschen, ein Dröhnen, das die Straße erschüttert, den Raum füllt, die Wände schwanken lässt. Sekundenlang höre ich das knirschende Geräusch in der Wand. Der Fußboden scheint einem schlingenden Schiff zu gehören. Erdbeben. In Chile bebt die Erde. Wer jetzt auf die Straße läuft, rennt in den Tod, in die Kugeln einer aufgescheuchten Soldateska, die auf Befehl und jetzt auch aus Angst mordete. Plötzlich atemlose Stille.
Die brennenden Hörermails.
Ja, hallo Jörg, also in den brennenden Hörermails habe ich mal so ein bisschen das Internet auch durchforstet. Wir haben zwar auch Zuschriften bekommen, aber zuerst einmal möchte ich auf die Kommentarspalten eingehen. Und als allererstes auf die radioforen.de, da gibt es einen Thread, der heißt Jörg Wagner hört auf. Sie sind da ja auf deine letzte Sendung eingegangen, auf die Nachricht, dass du beim RBB aufhören musstest. Und dann eben halt auch auf unsere erste Folge vom Medienhölle-Podcast.
Also von der Pilotfolge.
Auf die Pilotfolge, genau. Und der User Brocken schrieb Folgendes. Schade, ich hatte schon auf ein professionelles Medienmagazin gehofft. Stattdessen Kneipengelaber und RBB-Brashing. Auch eine Pilotfolge sollte einen gewissen Anspruch haben. Man muss wissen, was man erwartet. Trotzdem gebe ich dem Format noch ein oder zwei Ausgaben. Es soll ja besser werden, wie die Protagonisten in Aussicht gestellt.
Ja, was heißt besser werden? Normalerweise gibt es bei Podcast-Staffeln so einen Trailer, der ist so, ich sag mal, rund 2 Minuten lang. Da wird dann irgendwas zusammengeschnitten und gesagt, hier demnächst auf dieser Welle oder auf diesem Podcast-Platz dann mehr. Wir haben uns gedacht, dass man so mit einer atmosphärischen Neujahrsgeschichte einsteigt, kurz erklärt, warum wir überhaupt einen Podcast machen, ein bisschen rückblicken, in dem Fall ich, warum ich jetzt im Podcast-Markt quasi tätig werde, warum Philipp dabei ist. Und seltsamerweise haben wir jetzt gar nicht mal daran gedacht, schon das vorwegzunehmen in dem Format, wie es sein soll, weil ehrlicherweise, wir wissen es auch noch nicht ganz genau, wohin sich dieser Podcast entwickeln soll. Natürlich ist es naheliegend, da anzudocken, wo ich aufgehört habe. Aber das Internet lässt ja auch noch andere Möglichkeiten zu. Zum Beispiel Magazin ist ja ursprünglich ein Radioformat, wie der Name sagt, wo so eine Art Warenhaus, also im Magazin, also so ein Themenkonvolut durch Musik getrennt meist präsentiert wird. Musik haben wir hier nicht in diesem Podcast. Also könnte man ein Thema durchweg besprechen. Man könnte aber tatsächlich auch, wie wir es in dieser Ausgabe gemacht haben, mehrere Themen besprechen. Und wir wollen einfach noch mal ein bisschen experimentieren, was ist sinnvoll, wohin müsste man sich entwickeln, um vielleicht sich auch von anderen Podcasts abzugrenzen. Das soll hier kein reiner Laber-Podcast werden, sondern vielleicht habt ihr es heute schon irgendwie mitbekommen, kriegt das auch, ich sag mal, so einen kleinen Touch Magaziniges, aber wir wollen dann auch nicht uns von einer Formatuhr drängen lassen, wo nach 4 Minuten 30 dann die Schere fällt.
Ja, also die Grenzen sind da einfach ein bisschen offen. Und dann muss man eine Sache auch ein bisschen bitte mit einpreisen. Ich war ein junger Autor in dem Medienmagazin, damals bei Radio 1 Quereinsteiger. Ich muss mich da auch nochmal wieder neu einfummeln. Ich habe nicht diesen Wissensvorsprung wie so eine alte Radiolegende wie Jörg. Und da, da muss man ein bisschen nachziehen, das machen wir jetzt auch. Also ein bisschen Raum für Entwicklungsmöglichkeiten bitte uns zugestehen, aber das wird schon. Und das,
aber weil du dein Alter gerade angesprochen hast, Philipp, das ist ja gerade der Vorteil. Also du bringst ja den Blickwinkel eines 30 Jahre Jüngeren mit, der im zum Beispiel 1973 noch nicht gelebt hat und auch diesbezüglich gar keine Erfahrung in solch einem Podcast hier mit einbringen kann. Da warst du also einfach nur Quark im Schaufenster, sage ich mal. Und das dann stärker dann auch mit einzubinden in solch einen Podcast, finde ich dann gar nicht mal so schlecht, dass man hier einen Abgleich hat. Ich habe Philipp zum Beispiel gefragt, kennt er diese Story? Nein, dann hole ich die aus dem Archiv.
Ja, und wir leben hier auch etwas vor. Also was zum Beispiel im Breitengraden der ARD sehr selten passiert, dass Jung und Alt irgendwie vernetzt miteinander arbeiten, die Alten ihr Wissen an die Jüngeren weitergeben, man zusammen irgendwie wächst und auch Spaß miteinander hat. Ja, wir wollen auch ein bisschen Spaß haben, wenn das hier schon anfangs überhaupt kein Geld bringt. Also daher, und da knüpfe ich auch gleich an den nächsten Kommentar vom Radioforum an. Er hat nämlich ein User mit dem Namen Radio mit 2 O Folgendes geschrieben. Die Medienhölle-Pilotfolge ist nun gelaufen. Ehrlich gesagt, hätte ich noch Lust gehabt, länger zuzuhören. Obwohl ich sonst so gut wie gar keine Podcasts konsumiere. Also ich bin gespannt, was daran künftig dort noch alles aufs Tableau kommt. Und der Kellner, der einfach so mir nichts, dir nichts die Tischlampe austauscht, einfach ein geiler Move. Ich weiß nicht.
Dem haben wir ganz viel Geld gegeben, dass der plötzlich, nein, das sind so Akkulampen und zack, aber die haben das sofort gemerkt und ich fand die Lichtstimmung auch interessant übrigens, ja, also das weiße Licht dieser Akkulampe und das etwas gelbliche Kerzenlicht bei, was weiß ich, 1600 Kelvin, deswegen habe ich es drin gelassen und ja, schön, dass das jemand bemerkt hat.
Ich fand auch die Atmosphäre, sie stimmt eigentlich sehr, sehr gut in so einem Podcast ein, weil wie läuft denn das in den Medien? Der Kalkofer hat das mal sehr schön im Interview gesagt, sehr viel läuft über Handschlag, über bilaterale Gespräche. Das ist eine sehr alte Welt, ja, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, sich etwas an Land zu ziehen als freier Mitarbeiter und so weiter. Und deswegen diese Restaurant-Atmosphäre, ne, die so ein bisschen so einen, sagen wir mal, sizilianischen Charakter hat, das passt sehr gut. Ja. Lassen Sie es auf sich wirken. Also ich hatte da großen Spaß dran. Und ja, mal gucken, was die nächsten Folgen mit sich bringen. Und dann komme ich auch zum nächsten Kommentar. Da gehen wir aber jetzt so von dem Radioforum weg, hin schon mal zur Kommentarspalte von deinem YouTube-Kanal, von der ersten, eben halt der ersten Folge. Und da hat ein User mit dem Namen Grieskram84 Folgendes geschrieben. Zur Länge, solange wie Themen da sind, es darf kein Laber-Podcast werden, sondern im Fokus sollte der Erkenntnisgewinn liegen. Darfst auch weiterhin Juwelen aus deinem Archiv senden? Fragezeichen. Das war immer toll bei dem Medienmagazin-Podcast. Ja, und das haben wir ja jetzt hier auch gerade sehr schön gezeigt, dass das weiterhin, sofern du die Rechte und auch die Vervielfältigungsrechte daran hast, das weiterhin passiert. Ein Glück hast du ja so ein erlesenes Archiv. Andere haben einen erlesenen Weinkeller, Herr Wagner hat einen erlesenen O-Töne-Keller. So könnte man das schon nennen, oder?
Ja, was ich nicht darf, ist irgendwie komplette Medienmagazin-Sendungen hier nochmal aufführen. Aber ich habe ja das Urmaterial, zum Beispiel auch von dem, was wir vorhin gehört haben, Interview mit Jürgen Scheich. Und ich habe ja beim RBB nur eine komplette Sendung verkauft, so zumindest mein Rechtsverständnis. Und der Urheber bin ich ja trotzdem noch.
Ja. Wir müssen irgendwann mal uns auch mal in so einen Medienanwalt als Gesprächspartner holen, wie weit diese Sachen mit dem Zitatrecht, also gibt es ja sehr viel hin und her, wie genau kann man das eigentlich anwenden? Es streiten sich alle darüber und das ist auch in Gerichtssälen scheint es unterschiedliche Auffassungen zu geben. Also es wäre nochmal eine Idee für eine Podcast-Folge.
Ja, auch für diese sogenannten Reactions und dann wieder Reactions of Reactions, wo YouTuber sich hin und her betteln, aber dann auch Originalbilder zeigen zum Beispiel, aber eine komplette Folge aus der ARD zum Beispiel. Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Rechtsauffassungen, aber wo kein Kläger ist, gibt es meist dann auch keinen Angeklagten. Also viel wird auch toleriert. Ich weiß noch, dass hier Sadasso Munshu ein Interview von mir einfach genommen hat mit Micky Beisenherz und dann das monetarisiert hat, indem er seine Kommentare dazu gesprochen hat. Theoretisch könnte ich das überprüfen lassen, ob hier nicht das Zitaterecht sehr weit ausgedehnt wurde. Aber ich dachte mir, also sei ich doch mal großzügig, ne? Aber das ist wirklich ein Problem.
Tut, als ob er nicht wüsste, wer ein Jörg Wagner ist, ne? Ihr habt ja beide für den gleichen Radiosender gearbeitet, wo ich gedacht habe,
ja, das unterstelle ich ihm jetzt nicht, dass er mich kennt, weil das ist manchmal so beim 24-Stunden-Programm, da kennt man nicht wirklich alle. Das ist ganz frappierend irgendwie. Wenn man dann auf einer Weihnachtsfeier ist von Radio 1, dann sieht man plötzlich Leute, die man vielleicht sein Leben lang noch nie gesehen und gehört hat. Das passiert.
Ja, das stimmt allerdings. Das ist mir bei einem anderen Radiosender natürlich so gegangen, aber war hochinteressant. So, wir gehen mal zum nächsten Kommentar über. Und den habe ich rausgesucht für dich, weil ich das fand ich irgendwie sehr, sehr lustig. Hinnerk Peters 9882 hat Folgendes geschrieben. Auch wenn es nur ein Podcast ist, in Anführungsstrichen geschrieben. Ui, das ist aber eine innige Beziehung zu diesem Medium. Die muss sich wohl erst noch entwickeln. Schön, dass es auf diese Weise weitergeht. Ich weiß noch, im Medienmagazin hast du auch oft so den Podcast, ich will nicht sagen verteufelt, sondern eher also so ein bisschen herabgesetzt, um zu sagen, ey, das ist jetzt nicht der Olymp, ja, der Olymp ist für dich immer noch das Radio und das fand ich sehr lustig, weil wir jetzt eben halt zusammen diesen Podcast machen und ja, weil es, auch wenn es nur ein Podcast ist, ja, auf Antenne wäre immer schöner, aber man muss sich manchmal mit dem Ausspielweg auch zufrieden geben, der gut erreichbar ist und warum auch nicht, ja, wir sind dafür on demand, wir sind immer dafür abrufbar.
Falls der Eindruck entstanden ist, dass ich Podcasts geringer schätze, so ist es nicht. Natürlich ist es eine andere Verantwortung, wenn man für einen etablierten öffentlich-rechtlichen Radiosender live eine Audiopräsentation macht, sage ich das mal so allgemein. Aber ich habe ja seit 1999 den Podcast schon mit erfunden, als es den Podcast als Begriff noch gar nicht gab. Seit 1999 gab es ja dann On-Demand-Ausgaben, weil ich eben wusste, dass dieses zeitsouveräne Nachhören von flüchtigen Radiosendungen ja auf ein Bedürfnis stößt. Also bitte meine vielleicht dann auch despektierlichen Ergänzungen zu dem Thema Radio jetzt nicht auf die Goldwaage zu legen. Dadurch, dass wir jetzt nur einen Podcast machen, ist er natürlich raus aus diesem großen Feuer der Rundfunkräte, der öffentlichen Beitragszahl-Diskussionen und so, sondern das ist hier ein privater Podcast auf Basis einer Selbstausbeutung, eher ein Hobbyprojekt. Und das meinte ich damit, wenn ich das vielleicht ein bisschen gerankt habe. Es ist natürlich ein großartiges Medium und ich bin dankbar, dass es sich so weit entwickeln konnte, dass wir also auch, wer es will, im Videostream sehen kann. Also das, also bei Spotify und YouTube. Obwohl ich mich immer wieder frage, warum das so gehypt wird, auch von Spotify. Weil man guckt ja nur zwei Leuten zu, wie sie quatschen. Ne? Da passiert ja jetzt nicht wirklich was.
Und Podcast, ich persönlich privat konsumiere Podcasts wirklich nur über die Ohren, weil ich nebenbei auch noch was arbeite, was wegschaffe. Also ja, ist für mich auch ungewohnt, muss ich sagen. Aber ich freue mich total über diesen Entwicklungsraum, den man jetzt hier zusammen hat und bin da total dankbar auch dafür. Und ja, Radio ist immer schöner, aber wie gesagt, ist jetzt, das tut dem keinen Abbruch. Wir können auch aus dem Podcast Untergrund sehr, sehr gut funken, ja. Und da gibt es auch ganz treue Hörer von dir und mir, die sich einfach gefreut haben, dass es irgendwie weitergeht und Da lese ich dir noch eine sehr liebe E-Mail vor. Hallo Philipp, vielen Dank für ein spannendes Medienjahr 2025 und alles Beste für 2026. Insbesondere auch Dank für die vielen Videoschnipsel. Ich mache immer gerne Videosnippets. Ich vermute, Jörg wird sich zunächst an die neuen Freiheiten und auch die neuen Unfreiheiten gewöhnen wollen, müssen, dürfen. Ich denke, so ein langjährig trainiertes Rennpferd kann halt nicht so einfach in die Ecke stellen. Auch wenn die Wunden vom letzten großen langen Geländeritt noch vielleicht schmerzen mögen. Ich wünsche mir, dass die für dich inzwischen etablierten Verbindungen zu allen Formen Radio, des Rundfunks und auch anderen Medienschaffenden deinen Vorstellungen bestmöglich dienstbar sind und auch noch dienstbar sein werden. Alles, alles Gute, Philipp, und viele liebe Grüße aus dem entfernten Sachsen von Ronny. Ronny, den wir beide kennen.
Ah.
Und vielen lieben Dank, Ronny.
Aus Pulsnitz, glaube ich, ne?
Aus Pulsnitz. Und das ist so eine treue Hörerschaft, die du auch hast. Ja. Und da freue ich mich auch, dass wir denen wenigstens etwas anbieten kann. Dass man
da waren auch welche in der Dachlounge zur Verabschiedung da, sind also kilometerweit gereist, um auch nochmal Dankeschön zu sagen. Ich sage nochmal an dieser Stelle Dankeschön wirklich für alle, die auch mich teilweise seit 1991 in der Wendezeit, als es um den Kampf gegen DT64 erhalten, bis heute mir treu geblieben sind. Damals glaube ich auch aus der Geschichte heraus, dass ich mit ihnen gemeinsam Mittelwellen-Rahmenantennen gebastelt habe, live on air.
Im DX-Club.
Genau, weil DT64 erstmal auf der Mittelwelle überwintern musste. Die UKW-Frequenzen waren damals den Privatradios, den neuen Privatradios wie Radio PSR versprochen. Und dadurch, dass der Mitteldeutsche Rundfunk glücklicherweise tatsächlich noch eine Mittelwelle irgendwo rumzustehen hatte, also irgendwo in Wilsdruf genauer gesagt, konnten wir da wenigstens formal als Radioprogramm weitersenden. Später kam dann der Tonunterträger bei Premiere dazu, also dadurch, dass da mehrere Tonunterträger waren und die nicht belegt waren, konnten wir da senden. Man sah dann immer so ein verschlüsseltes Fernsehbild, sah ein bisschen seltsam aus, und darunter war dann unser Ton zu hören. Später gab es dann so ein Standbild mit dem Logo von MDR Sputnik. Und aus dieser Zeit, weil wir also quasi eine technische Gemeinde waren, die sich versucht haben, im Empfang zu optimieren gemeinsam, gibt es also heute noch tatsächlich in diese Welt, in diese DX-Welt Verbindungen. Und ich bin wirklich dankbar, dass das immer noch erhalten ist, dass mir immer wieder noch Leute schreiben aus jener Zeit, dass sie also nicht mir in dem Sinne treu geblieben sind, sondern der Sendung, die ich gemacht habe.
Ja, das hat ja immer auch großen Spaß gemacht, noch aus so einer Hörerperspektive dir mit so einer kindlichen Neugier zuzuhören. Wenn du auf der IFA warst und dir hast was erklären lassen, das hatte immer was. Und dann dadurch wird man ja auch nie alt. Das ist ja eigentlich ein schöner Abschlusssatz schon, oder? Wie siehst du das?
Ja, also die nächste Folge drückt schon hinten im Hals. Also wir werden natürlich auch nächste Woche wieder auf Sendung gehen. Es kann höchstens mal sein, dass ich tatsächlich das Bedürfnis habe, mal zu urlauben. Und dann, Philipp, dann musst du dann mich sozusagen doppelt vertreten. Aber ja, jetzt haben wir erstmal noch volle Energie für den Anfangsstart 2026. Aber Sie wissen ja, dass auch hier in diesem Format mein alter Spruch aus den Anfängen des Radios weiter Gültigkeit hat. Sie sehen es hier auch vielleicht oben auf meiner Mütze. Denken Sie einfach dran.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Oh, vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden. Zack, zack!